Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf tanzt im Moment auf vielen Hochzeiten. Sie verhandelt mit den USA über 11 Schweizer Banken, über Steuern. Sie verhandelt mit der EU und mit einzelnen EU-Staaten. Und gestern hat sie 3 wichtige Steuerabkommen durchs Parlament gebracht. Wie groß ist die Erleichterung darüber am Tag danach? Und wie sieht Evelyn Widmer-Schlumpf den Schweizer Finanzplatz? Ivana Pribakovic hat die Bundespräsidentin heute Vormittag zum Gespräch getroffen.
Das Tagesgespräch.
Frau Bundespräsidentin Widmer, die Steuerabkommen sind jetzt doch noch in der Sommersession durchs Parlament gekommen. Recht glatt kann man sagen, Sie sind also voll in Ihrem Zeitplan. Haben Sie gestern Abend eine Flasche Champagner aufgemacht und ein bisschen gefeiert?
Also ich bin sehr froh gewesen gestern, dass es so gelaufen ist, dass es relativ deutlich angenommen wurde, alle 3 Abkommen. Aber das ist für mich kein Grund, um eine Champagnerflasche zu öffnen. Ich habe mich gefreut, dass es so ist, dass es eine klare Situation ist. Aber es ist natürlich noch nicht bereinigt. Wir brauchen jetzt noch die Gesetzesgrundlage, um es oder allenfalls in einer anderen Form die Möglichkeit, um es auch umsetzen in allen Teilen. Die Abkommen sind zum Teil direkt umsetzbar, aber so wie die Bankenregelungen anbelangen, brauchten wir noch eine Verordnung oder ein Gesetz dazu.
Sie sagen, das Gesetz ist ja gestern nicht durchgekommen, knapp nicht durchgekommen. Ist das ein Problem, dass die Abkommen jetzt nicht in Kraft treten auf Anfang 2013?
Also die Abkommen können in Kraft treten auf 1. Januar 2013. Wir könnten uns vorstellen, dass noch ein Referendum ergriffen werden könnte gegen mindestens 1 von diesen Abkommen. Aber auch wenn das der Fall wäre, würden wir alles daran setzen, dass man sie umsetzen kann auf 1. Januar 2013. Die gesetzliche Grundlage, die wäre für bestimmte Teile in der Umsetzung notwendig. Man könnte sie allenfalls für eine Übergangszeit auch auf Verordnungsstufe regeln. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn wir die gesetzliche Grundlage haben, weil wir den in allen Bereichen auch umsetzen können. Vor allem auch, was die Vorauszahlungen von den Banken anbelangt, was Rechtsmittel anbelangt und so weiter. Das ist im Gesetz geregelt.
Jetzt gibt's ja sicher die eine, die grösste Knacknuss von diesen 3 Steuerabkommen ist das Steuerabkommen mit Deutschland. Bei uns im Inland einerseits, aber auch in Deutschland selber. Haben Sie jetzt gestern Ihrem deutschen Finanzkollegen angerufen, am Herrn Schäuble, und gesagt, Sie oder du, auch bei uns sind nicht alle Linken dagegen. Das bringen Sie auch durch.
Also ich habe Wolfgang Schäuble nicht angerufen gestern. Ich weiss aber, dass er mitgelost oder geschaut hat und gesehen hat, was das Resultat ist in der Schweiz. Wir haben diverse Mal darüber diskutiert, über die Haltung von links und rechts und Mitte zu diesen Abkommen, zu den Abgeltungssteuerabkommen. Wir haben uns aber auch die Frage gestellt und vor allem auch in der Schweiz die Frage gestellt, was gäbe es denn für eine gute Alternative? Man hat ja gestern verschiedentlich gehört, dass es jetzt nicht das Gelbe vom Ei und hätte andere Möglichkeiten bevorzugt, aber es hätte niemand können sagen, was denn eine gute Alternative wäre. Das ist auch die Haltung von Herrn Schäuble und von mir. Es ist eine pragmatische Lösung von einer Frage, von einer Streitfrage, die wir seit Jahren haben zwischen Deutschland und der Schweiz. Und ich meine, es ist eine gute Lösung aus heutiger Optik. Der Herr Schäuble wird sich darum bemühen, auch die linke Seite in Deutschland, also im Bundesrat in Deutschland, zu überzeugen, dass es besser ist, diese Lösung zu akzeptieren, als nichts zu haben. Und das ist ja die Alternative, nichts zu haben. Und ich hoffe immer noch, dass ihm das gelingt, eine Mehrheit im Bundesrat, im deutschen Bundesrat herzukriegen.
Können Sie etwas machen von da aus, dass Deutschland das Steuerabkommen annimmt?
Wir haben auch Gespräche mit verschiedenen Abgeordneten im Bundesrat, im deutschen Bundesrat, probieren auch erklären, was man eigentlich damit umsetzen will, mit dieser Abgeltungssteuer oder mit dem Abkommen. Und vor allem führen wir natürlich auch Diskussionen darüber, was ist eigentlich Steuergerechtigkeit? Ist Steuergerechtigkeit, wenn möglichst viele Steuerpflichtige tatsächlich ihre Steuern zahlen? Das kann man machen mit der Abgeltungssteuer. Das Ziel kann man mit der Abgeltungssteuer erreichen. Oder ist es gerechter, wenn man ein paar Leute verwünscht, die sich nicht korrekt verhalten haben, die sich rechtswidrig verhalten haben, die dann in einem Strafverfahren auch verurteilt und dazu verpflichtet, ihre Steuern zu zahlen, aber eben dann nur wenige wenig, weil im Verfahren ohne Abgeltungssteuer können sie nie die grossen Massen erfassen. Und meine Meinung von Steuergerechtigkeit ist, dass möglichst alle Steuerpflichtigen ihre Steuern tatsächlich zahlen sollen. Für mich ist es dann weniger wichtig, dass ich weiss, ob der, der sich nicht korrekt verhalten hat in der ersten Runde, Herr Müller oder Herr Meier heisst, sondern wichtig ist, dass er seine Steuern gezahlt hat.
Dann schauen wir doch mal an, was gestern eigentlich entschieden worden ist. Im Prinzip ist ja jetzt, dass Deutsche, Österreicher und Briten, die in der Schweiz unversteuertes Vermögen haben, sich neu können freikaufen und dabei anonym bleiben. Also, ist jetzt eine Steuergerechtigkeit?
Also freikaufen, das ist jetzt natürlich Terminologie, die man braucht, wenn man nicht so überzeugt ist von dem Abkommen. Ich sage dem, sie zahlen jetzt ihre Steuern, die sie bis jetzt nicht gezahlt haben. Und das ist eine Verpflichtung, die wir haben, auch gegenüber dem Herkunftsstaat, dass wir die Steuerpflichtigen aus den Ländern, wo wir Abkommen abgeschlossen haben, die hier Geld haben, die sie in ihrem Heimatland nicht versteuert haben, dass sie das versteuern. Das ist unsere Pflicht als Rechtsstaat, dafür zu sorgen. Wir haben aber umgekehrt natürlich in unserem Land auch in den Haufen Jahren ein Recht und auch Fakten, die dazu Anlass bieten oder auch sicherstellen, dass Steuerpflichtige oder Bankkunden nicht die Anonymität verlieren, dass man also nicht sagt, wer ist der Bankkunde, sondern einfach, dass man sagt, er muss sich korrekt verhalten, er muss Steuern zahlen. Und der Schutz von der Privatsphäre, den es in unserem Recht gibt, seit Jahrzehnten faktisch und rechtlich gibt, den wollen wir weiterhin aufrechterhalten. Ich denke, es ist auch richtig, oder die Leute, die bei uns ihre Bankkonten eröffnet haben, die das Geld angelegt haben, die zum Teil eben nicht versteuert ist. Aber die haben das gemacht unter dem Recht, das in der Schweiz gilt, dass man eben anonym ist, wenn man Bankkunde ist, also dass Privatsphäre gewahrt wird. Das ist geltendes Recht. Und wir können jetzt nicht einfach gehen, ob ihm das gefällt oder nicht, ist gar nicht maßgeblich, aber wir können nicht einfach gehen und das Recht jetzt plötzlich für ungültig erklären. Ich glaube, das darf man im Rechtsstaat nicht machen. Es ist ein hohes Ziel denke ich auch, wirklich wichtig für einen Rechtsstaat, dass er glaubwürdig bleibt. Und das können wir nur, wenn wir uns an unsere Gesetze halten. Was denn in Zukunft ist, wenn wir in Zukunft die Steuern oder die Steuerpflichtigen behandeln, das haben wir jetzt auch probiert zu regeln oder werden wir regeln mit dieser Quellensteuer, wo man dann direkt die entsprechenden Beträge einfach abzieht auf den einzelnen Bankkonten und den Herkunftsstaaten übergibt.
Für die einen ist es nicht nur stossend, dass das die Steuerhinterzieher oder Steuerflüchtlinge anonym bleiben, sondern auch, dass man eigentlich nicht das ganze Vermögen versteuert, sondern nur einen Teil. Jetzt, um nicht technisch zu werden, dass nur ja Zinsen dann versteuert werden. Also ein Teil wird jetzt dann quasi legalisiert, obwohl ja ein Teil nicht versteuert ist trotzdem. Er wird einfach legalisiert.
Ja gut, also grundsätzlich wird's legalisiert dort, wo es versteuert ist. Und es kann natürlich sein, dass es Leute hat, wie es im Übrigen überall in allen Rechtsordnungen ist, dass es immer wieder irgendjemand gibt, der halt probiert, das noch zu umgehen oder zu hintergehen. Es kann sein, dass mal jemand probiert, Einkommen, das er nicht versteuert hat, zu deponieren und nachher, und das auch früher schon gemacht hat, und nachher nur auf Zinsen drauf oder je nachdem auf Dividende drauf, dann Steuern tatsächlich abgerechnet werden. Aber für den Fall haben wir ja die sogenannte Funktionskontrollmöglichkeiten der Länder zugestanden, also England und Deutschland zugestanden. Das heisst, dort, wo die Vermutung besteht, dass jemand auf diese Art wieder will Schwarzgeld machen, hat man die Möglichkeit, das nachher mit einer Amtshilfe, wenn Sie so wollen, oder mit einer Funktionskontrolle, eben, die eine Form von der Amtshilfe ist, das nachher sicherstellen und entsprechend im Nachhinein auch besteuern.
Wenn jetzt Leute zuhören, die redlich und ehrlich ihre Steuern in der Schweiz zahlen und jetzt nicht so genau durchsehen, wo man jetzt genau steht und bei was man am Verhandeln ist und findet, also wo ist da die Moral in dem Ganzen? Verstehen Sie den Gedanken?
Also die Moral in dem Ganzen ist, dass wir etwas, wo man seit Jahren einfach zulassen hat, rechtlich zulassen hat, faktisch zulassen hat. Jetzt sagen wir, müssen das, was wir jetzt als Problem anerkennen, wir müssen das lösen. Aber wir müssen das so lösen, dass wir sagen, das ist eine korrekte Lösung im Rahmen des heutigen Rechts. Und es gibt keine andere vernünftige Lösung, als einfach sagen, wir tun jetzt die Steuern erheben. Wir versteuern die Konten oder die Steuerpflichtigen müssen ihre Konten versteuern. Und dürfen aber unter dem heutigen Recht anonym bleiben. Ich denke, eine andere Lösung im geltenden Recht gibt es nicht. Und das entspricht, glaube ich, auch der Wahrnehmung in der Schweiz, dass man nicht einfach geht und rückwirkend Gesetze aufhebt, die halt jetzt seit Jahren so gelten haben.
Mit der Stimmung, die sich zum Teil ein bisschen am Ändern ist, man hat zum Teil sogar aus Bankenkreisen können, zum Teil tatsächlich auch nur anonym Stimmen gehört, die sagen, also vielleicht muss man einfach das Bankgeheimnis aufgeben. Was sagen Sie, wie lange gibt es das Bankgeheimnis noch in der Schweiz?
Also das Bankgeheimnis für die ehrlichen Bankkunden, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Das ist sicher weiterhin gewahrt und wird auch in vielen Jahren noch gewahrt sein. Das ist im Übrigen nicht eine schweizerische Erfindung. Also das Bankkundengeheimnis für die steuerehrlichen oder für die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger, das gilt auch in anderen Ländern, beispielsweise in Österreich oder sogar auch in Deutschland. Also das ist nicht bei uns. Und die Frage ist, steuerliche Bankgeheimnis, also wie weit soll steuerliche Bankgeheimnis gelten, dort, wo es um Steuerhinterziehungen geht? Das ist eigentlich die Diskussion, die wir heute führen. Wir haben ja heute Relativierung vom steuerlichen Bankgeheimnis, dort, wo es um Steuerbetrug geht. Also dort, wo man feststellen kann, es ist Steuerbetrug, dort haben die Steuerbehörden die Möglichkeit, die entsprechenden Informationen von den Banken zu kriegen. Nach schweizerischem Recht ist das heute nicht der Fall, wenn es um Steuerhinterziehung geht. Und dort, wo es um grobe Fälle von Steuerhinterziehung geht, also wo jemand über Jahre grosse Beträge hinterzieht, dort stellt man sich oder kann man sich zu Recht die Frage stellen, soll weiterhin auch so etwas unter dem Bankkundengeheimnis laufen oder soll man in derigen Fällen eben dann das gleich behandeln wie einen Steuerbetrug? Und das ist eine Diskussion, die wir jetzt in der Politik führen müssen. Das ist im Übrigen eine Diskussion, wo die Finanzdirektoren, die kantonalen Finanzdirektoren schon seit Jahren eigentlich immer wieder angebracht haben und gesagt haben, das müssen wir jetzt einmal ernsthaft diskutieren.
Was ist denn Ihre Position in dieser Sache?
Das ist ja nicht maßgeblich, was meine Position ist. Der Bundesrat wird seine Haltung festlegen. Ich werde einen Vorschlag machen und wir werden eine entsprechende Vorlage auch bringen, sodass man das einmal in aller Öffentlichkeit und in aller Tiefe auch politisch diskutieren kann. Ich denke, das ist wichtig und das ist richtig. Und es ist auch wichtig, dass man einmal weiss, über was man eigentlich diskutiert. Schon die Fragestellung, ja, soll man das Bankkundengeheimnis jetzt einfach liquidieren, ist ja eigentlich in dem Sinne die richtige Fragestellung, weil das Bankkundengeheimnis für die steuerehrlichen Leute, das wird weiterhin bestehen. Die Frage ist, wo macht man die Abgrenzung zwischen den Ehrlichen und den Unehrlichen?
Also zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug?
Ja, Steuerhinterziehung oder dort, wo es darum geht, dass man irgendetwas einmal aus einer Erbschaft kriegt oder man irgendeinen Vermögensgegenstand hat und sich gar nicht bewusst ist, dass man den angeben müsste, das kann man sicher nicht penalisieren. Das ist überhaupt nicht meine Meinung. Aber dort, wo jemand über Jahre hinweg, ohne dass er eine Urkunde fälscht und sich damit Steuerbetrug schuldig macht, aber einfach über Jahre Steuern hinterzieht bzw. nicht angeht, dort kann man sich schon die Frage stellen, ist das von der Qualifikation her nicht das Gleiche wie ein Steuerbetrug oder gleich zu behandeln wie ein Steuerbetrug.
Schauen wir doch wieder das Modell an, das gestern durchs Parlament durchgekommen ist. Die Abgeltungssteuer, ist jetzt das für Sie das Modell, dass nur noch versteuertes ausländisches Geld in der Schweiz angelegt wird? Also einfach gesagt, ist mit diesem Modell die Schweiz sauber?
Also die Abgeltungssteuer ist ein wichtiger Teil von unserer Finanzplatzstrategie, wo wir sagen, wir wollen nur noch versteuerte Gelder auf den schweizerischen Banken, bei den schweizerischen Finanzinstituten. Und wir können das zu einem hohen Prozentsatz mit dieser Abgeltungssteuer sicherstellen. Es war gestern auch Diskussion, dass es immer noch irgendwie den Möglichkeiten gäbe, das Ziel eigentlich zu hinterlaufen oder an dem Ziel vorbeizugehen. Man kann nie eine Regelung implementieren, eine Regelung verfassen, die hundertprozentig jeden Missbrauch ausschließt. Das gibt's nicht. Aber man darf auch nicht Regelungen machen für die 3 oder 5%, die sich nicht korrekt verhalten und damit tun, wie wenn alle anderen 95% sich auch nicht korrekt verhalten würden. Also es ist immer eine Frage vom Generalverdacht. Und in der Schweiz gehen wir davon aus, dass sich die Steuerpflichtigen korrekt verhalten. Wir haben ja auch die Selbstdeklaration, weil wir auf Vertrauensbasis an sich zwischen Staat und Bürger funktionieren, zu Recht. Und ich denke auch mit viel Erfolg. Und das Gleiche gilt auch bei den Banken oder im Verhältnis zu den Banken. Wir haben verschiedene Banken, die sich nicht korrekt verhalten haben, Mitarbeitende von Banken, die Sachen gemacht haben, die man absolut nicht darf, die völlig untolerierbar sind. Aber wegen dem jetzt einen Generalverdacht daraus machen und sagen, alle Banken verhalten sich nicht korrekt, die Banken tun ihre Sorgfaltspflichten nicht wahrnehmen. Das ist genauso falsch. Und darum gehen wir davon aus, und auch berechtigterweise, wie das unserem System entspricht, davon aus, dass sich die Banken auch korrekt verhalten werden und überprüfen werden, dort, wo sie im Verdacht haben, dass Geld gebracht wird und angelegt werden soll. Wenn sie im Verdacht haben, dass es nicht korrekt ist, dann werden sie da sicher auch eingreifen. Wir sind ja im Übrigen dabei, jetzt die Sorgfaltspflichten der Banken genauer zu formulieren. Auch das ist eine Vorlage, die wir am Erarbeiten sind und wo wir auch mit Banken zusammenarbeiten, die das Prinzip selber schon anwenden.
Es ist natürlich so, dass Banken, ist auch ein bisschen zugespitzt, aber es ist die Formulierung vom Herrn Grübel, vom früheren UBS-Chef, der sagt, Banken treiben so quasi Steuern ein für andere Länder. Sehen Sie das auch so, beziehungsweise ist das nicht staatspolitisch ein bisschen bedenklich?
Also die Banken tun einfach die entsprechenden Beträge abrechnen, wo die Steuern entsprechend, wo die Steuerpflichtigen zahlen müssen, die tun es abzüchen, die tun es nachher der eigenössischen Steuerverwaltung überweisen und die Steuerverwaltung tut es dem Land überweisen, dem Herkunftsland von diesen Steuerpflichtigen. Das ist im Übrigen das System, das wir heute haben mit dem Zinsbesteuerungsabkommen, wo genau nach dem System funktioniert und wo man bis jetzt die Frage, auch der Herr Grübel, die Frage eigentlich nicht gestellt hat. Der Herr Grübel ist auch überzeugt von dem Zinsbesteuerungsmodell und die Abgeltungssteuer unterscheidet sich eigentlich vom Zinsbesteuerungsmodell nur dadurch, dass auch noch andere Erträge, Vermögenserträge erfasst werden, also Kapitaleinkünfte erfasst werden, also Dividenden, Vermögenserträge, Gewinn. Aber sonst ist das System genau das gleiche wie bei der Zinsbesteuerung auch.
Sie sehen also die Abgeltungssteuer eigentlich als ein definitives Modell, nicht als eine Übergangslösung. Die EU auf der anderen Seite hätte eigentlich lieber den automatischen Informationsaustausch. Inwiefern hilft Ihnen das jetzt, dass die drei Abkommen durchgekommen sind in Ihrer Argumentation?
Also wir haben in diesen drei Abkommen mit all diesen drei Ländern, also mit dem Vereinigten Königreich England, mit Deutschland und mit Österreich, dass die Abgeltungssteuer eine gleichwertige Alternative zum automatischen Informationsaustausch ist. Das haben wir so festgehalten, das ist auch akzeptiert in dem Sinn von den Partnerländern. Und wir sind auch überzeugt, dass es ein gutes Modell ist, ein Modell, das auch auf Interesse stößt bei anderen Ländern. Wir haben auch mit anderen europäischen Ländern, auch nicht-europäischen Ländern schon Diskussionen, technische Diskussionen, wie kann man so etwas umsetzen. Es ist sogar so, dass die EU-Kommission Interesse gezeigt hat, einmal darüber zu diskutieren, ob man allenfalls so einen Rahmenabkommen machen könnte, der dem Rahmen der Abgeltungssteuer entspricht. Es ist auch so, dass der automatische Informationsaustausch zwar in vielen Ländern von Europa bereits gilt, aber nicht ein Standard ist, auch nicht ein OECD-Standard ist und auch von vielen Ländern bekämpft wird, wo viele Länder sagen, wir wollen den gar nicht. Also insofern denke ich, ist die Abgeltungssteuer wirklich ein gutes Modell, das diesen berechtigten Anliegen entgegenkommt, dass man Gelder versteuern soll, die in einem anderen Land auf der Bank lagern, aber wo man eben auch am Umstand Rechnung trägt, dass man die Privatsphäre der Kunden wahren will.
Sind auch Steuerabkommen abgehalten mit Italien, Frankreich und Griechenland? Sie ergänzen mich oder korrigieren mich, wenn es noch mehr Spruchreife gibt. Wie stark profitiert eigentlich die Schweiz davon, dass die einen Länder, vor allem jetzt zum Beispiel Italien und Griechenland, schnell auf Geld angewiesen sind? Weil da, in diesem Fall, bei der Abgeltungssteuer gibt es Cash, gibt es Geld und beim automatischen Informationsaustausch gibt es einfach eigentlich ein Papier.
Also mit Italien, mit Frankreich sind wir natürlich noch nicht so weit, dass man kann sagen, wir werden die Abgeltungssteuer mit den beiden Ländern umsetzen können. Mit Frankreich haben wir mal letztes Jahr so Anfangsdiskussionen geführt. Jetzt ist ein Regierungswechsel, dort werden wir dann irgendwann mal die Diskussionen wieder probieren aufzunehmen. Mit Italien haben wir technische Diskussionen angefangen. Ich habe auch die Möglichkeit, mit dem Präsident Monti demnächst ein Gespräch führen, über die und über andere Fragen. Mit Griechenland haben wir die technischen Diskussionen geführt. Es hat dort auch dann ein bisschen Turbulenzen in der Regierung gegeben, ein paar Mal einen Wechsel. Aber dort könnten wir durchaus die Diskussionen weiterführen. Jetzt fragen Sie wegen der Mittel. Natürlich ist es so, dass wenn man die Abgeltungssteuer umsetzt, dann wird man zu Mitteln kommen, was man beim automatischen Informationsaustausch nicht notwendigerweise kommt. Also ich habe ein bisschen geschaut mit den anderen Finanzministern in anderen Ländern, was das eigentlich heisst, der automatische Informationsaustausch. Der funktioniert in gewissen Ländern, in anderen funktioniert er überhaupt nicht. Also es gibt Staaten, die haben Millionen von Daten, aber die können mit diesen Daten nicht wirklich nachher etwas anfangen. Also nicht direkt auch das zu Geld machen, die Steuerpflichtigen dann entsprechend auch in die Verantwortung ziehen. Und von daher kann man auf eine Kurzformel gebracht tatsächlich sagen, der automatische Informationsaustausch führt zwar dazu, dass man einen Haufen Daten hat von Personen, die Bankkonten haben, aber mit diesen Daten noch sehr wenig kann machen. Und unser Abgeltungssteuermodell führt dazu, dass die Steuerpflichtigen ihre Steuern zahlen.
Stärkt natürlich Ihre Position, also die Position von der Schweiz ungemein in der jetzigen Finanzlage von der EU?
Ja, also es ist mindestens ein pragmatisches und ein gutes Modell, das ja eigentlich das Ziel erreicht, das man möchte. Weil man sagt ja immer, sagen alle, wir wollen, dass unsere Steuerpflichtigen ihre Steuern zahlen. Das ist nachvollziehbar, das wollen wir ja in der Schweiz auch. Und genau das können wir mit dem Modell machen. Also, wenn Sie sagen, wir wollen, dass unsere Steuerpflichtigen ihre Steuern zahlen und darum wollen wir Millionen von Daten, dann ist das weniger überzeugend, als wenn man sagt, ja, wir haben dann die Steuereinnahmen tatsächlich.
Jetzt haben wir über das Verhältnis zu der EU geredet. Das scheint im Einzelnen ziemlich klar, auch wenn es bei den einzelnen Ländern, wie eben zum Beispiel Deutschland, noch offene Sachen hat. Das Verhältnis zu den USA scheint wenigstens viel, viel komplizierter zu sein. Wo steht man da?
Wir sind dort in verschiedenen Diskussionen mit den USA. Die eine Diskussion ist die, eine Regelung zu finden für die 11 Banken, die bereits in irgendwelchen Verfahren in den USA sind. Also sei das jetzt Strafverfahren oder Zivilverfahren. Dort probieren wir, sind wir dran, ein Regierungsabkommen zu machen, wo der Rahmen gibt, dass die Banken einzeln dann auch ihre Situation noch klären können. Und die zweite Stufe ist, dass wir eine Globallösung haben für den ganzen Bankenplatz Schweiz. Das heisst, sind also die insgesamt etwa 300 Finanzinstitute, die es neben diesen 11 noch gibt, wo wir einfach eine Globallösung jetzt anstreben und auch schon ein Stück weit gekommen sind. Und der dritte Bereich, der uns auch sehr stark beschäftigt, das ist die ganze FATCA-Regelung, wo die USA oder die Personen, die US-Persons sind, also die Konto haben in der Schweiz oder eine Verbindung zu den USA, wo sie auch wollen, dass man die auch offenlegt. Und das ist eine dritte Stufe, die wir im Moment auch diskutieren mit den Amerikanern. Das FATCA, die Regelung, die extraterritoriale Anwendung von amerikanischem Recht überall, das beschäftigt nicht nur uns, das beschäftigt alle Länder in Europa und außerhalb von Europa. Aber Sie sagen zu Recht, die Situation mit Amerika, überhaupt die Verhandlung mit Amerika, ist natürlich sehr schwierig, sehr hart. Vor allem auch darum, weil die Amerikaner viel zu fest überzeugt sind, dass sie einfach ohne weiteres ihr Recht überall gerade aufdrucken können.
Wie ist denn das bei diesen Verhandlungen? So das riesige, die riesigen USA und die kleine Schweiz. Wie muss man sich vorstellen, wenn sie so an einem Verhandlungstisch sitzen? Wie ist das?
Ja, also das geht relativ hart zu, aber es geht auch sehr sachlich zu und her. Und das ist dann nicht so das Ausspielen von Gross und Klein, sondern dort tut man dann tatsächlich mit Argumenten und in der Sache diskutieren. Also ich habe das verschiedentlich selber erlebt, mit dem Herr Holder, mit dem Justizminister, mit dem Herr Geithner, mit dem Finanzminister. Das ist sehr, sehr hart immer in der Sache, aber wirklich auf die Sache bezogen. Also da kommt dann das weniger zum Trägen, die Größe und die Kleine, sondern dort geht es wirklich darum, ein Problem zu lösen.
Also sind Sie dann zum Beispiel zu viert am Tisch gesessen mit dem Herrn Hambühl? Wie muss man sich vorstellen? Oder am langen Tisch mit zwei Delegationen?
Wir sind zwei also jetzt beispielsweise das letzte Mal, als ich mit dem Herrn Holder zusammen war, da sind wir zwei Delegationen gewesen, je 6 Personen, also immer er als Justizminister und ich auf unserer Seite und dann noch 5 Begleitpersonen. Und die Diskussion findet dann aber natürlich mit der Delegationsleiter oder unter der Delegationsleiter statt, wo jetzt in dem Fall der Herr Holder und ich gewesen sind.
Und da braucht es wahnsinnig viel psychologisches Geschick?
Ja, also man muss es ein bisschen verstehen, die Sache, wenn sie ein bisschen eskaliert, wieder auf den Boden zu bringen. und mit klaren und mit sachlichen Argumenten wieder dort hinbringen, wo man eigentlich diskutieren will. Ich glaube, es braucht jemandem mal auch ein bisschen Geduld, um mindestens, habe ich die Erfahrung gemacht, um zuerst ablosen und dann mit Argument kommen. Und dann, meistens kann man es dann in die richtige Bahn lenken, so ein Gespräch.
Es braucht aber sicher ruhig Blut und ruhige Nerven. Sie sind ja Bundespräsidentin im Moment. Ist jetzt das eine Rolle, die Sie besonders gerne haben? Oder kommen Sie vor lauter grossen Dossier gar nicht dazu, zu repräsentieren, sondern nur zum Arbeiten?
Also es ist so, wir haben jetzt im Finanzdepartement sehr viele Dossiers, auch sehr viel, wo im Parlament ist oder in den Kommissionen ist. Ich bin sehr oft jetzt in den Kommissionen, was ich gerne mache, die Kommissionsarbeit, auch im Parlament. Und daneben gibt es sehr viele Repräsentationspflichten, die aber zum guten Teil wirklich auch schön sind. Also ich mache das gern. Es ist so, man hat nicht Zeit, um es zu geniessen, wenn Sie so wollen, weil immer gerade wieder etwas anderes auch noch kommt. Aber ich bin gewöhnt, mich sehr gut zu organisieren und glaube, ich habe das bis jetzt auch im Griff gehabt.
Es gibt eine Diskussion, dass wir ausweiten auf 2 Jahre das Bundespräsidium. Wäre das jetzt in Ihrem Sinn mit den Erfahrungen, die Sie machen?
Also das muss man sicher gut überlegen. Und das Problem ist ja bei uns, wir lernen die Leute kennen, wir lernen die Präsidenten von den anderen Staaten kennen in dieser Funktion, die ich jetzt habe. Und nach einem Jahr ist es schon wieder der Nächste. Und wenn man gute Kontakte hat oder Kontakte können pflegen, ist es schade, wenn man sie nicht noch ein bisschen weiterführen kann. Bei mir jetzt in der Situation als Finanzministerin sind sehr oft auf der anderen Seite Präsidenten sind dann auch mit den Finanzen noch betraut oder mit der Wirtschaft, sodass das auch weitergeführt werden kann. Aber von Funktion her würde sich, denke ich, auch rechtfertigen, wenn man mindestens einmal 2 Jahre ein Präsidium machen könnte.
Das wird also noch geklärt in der nächsten Zeit. Sie haben viel zu tun, wir lassen Sie wieder springen. Frau Bundespräsidentin Wittmer, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.